Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ganz herzlich willkommen in dieser Sonntagnacht hier bei Fazit. Auch heute mit zwei Bühnenpremieren. Einen in Hamburg, Brechts Herr Puntila und sein Knecht Matti. Mit Joachim Meyerhoff und Josef Ostendorf in den Hauptrollen. Und die andere, eine Uraufführung beim Steirischen Herbst in Graz. Die Chronik der laufenden Entgleisungen. Ein hochaktueller Text vom preisgekrönten und politisch engagierten Autor Thomas Köck. Auch mit Blick auf die Wahlen nächsten Sonntag in Österreich. Und damit sind wir dann natürlich auch bei den Wahlen hier bei uns heute in Brandenburg. Knapper Sieg für die SPD, die AfD an zweiter Stelle. Ein Gespräch dazu mit Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam. Außerdem erinnern wir an die Queen of Kitsch. Rosamunde Pilcher wäre heute 100 Jahre alt geworden. Eine Frau, die nicht ganz unverantwortlich ist für die deutsche Touristenschwemme in Cornwall. Noch nie war die Wahlbeteiligung in Brandenburg so hoch wie heute. 74% aller Wahlberechtigten gingen an die Urne. Jenseits der SPD ein bitterer Abend für die etablierten Parteien. Grüne, Linke, FDP im einstelligen Bereich, die CDU knapp 12%. In unserem Wahlstudio am frühen Abend war auch die Autorin und Journalistin Sabine Rennefanz zu Gast. Sie sagte:
War schon auch ein bisschen so ein Markt, ne? Es gibt jetzt halt einfach für manche Parteien keine Bestandsgarantie. Garantien, auch wenn das für die Einzelnen dann bitter ist, und andere treten jetzt auf und das Angebot wird angenommen, und das zeigt doch irgendwie auch die Lebendigkeit unseres Systems und dass die Leute, die Wähler eben doch auch daran glauben und dass denen es wichtig ist, ihre Meinung zu zeigen. Also das ist erstmal eine positive Entwicklung, würde ich sagen.
Sabine Rennefanz, die 2013 in ihrem Buch Eisenkinder von der stillen Wut der Nachwendegeneration sprach, in einer Zeit, in der das kaum jemand so richtig ernst nahm. Sie sagte, nun sei die stille Wut eben laut geworden, aber nicht jede Wut müsse ja auch destruktiv sein.
Ich glaube auch, dass bestimmte Dinge vielleicht jetzt auch erst artikulierbar sind. Vielleicht kann man über bestimmte Dinge auch erst reden. Frust, Enttäuschung, die viel länger zurückliegen, aber erst jetzt hat man irgendwie die Kraft, darüber zu reden und sie zu artikulieren. Ich finde auch, wir müssen aufpassen. Also es gibt große Unterschiede in Brandenburg. Also es gibt diesen Speckgürtel, wo viele aus Berlin rausziehen und dann da ihr Häuschen bauen. Und dann gibt es aber Ecken wie die Lausitz, wo man noch mittendrin in der Transformation steckt, wo es um den Kohleausstieg geht, wo aber gerade die Industriearbeiter dort noch keine richtigen Perspektiven haben. Da gibt es irgendwie Ansätze, da wird ganz viel Geld reingesteckt. Aber gerade die Arbeiter hängen da, glaube ich, noch ziemlich in der Luft. Dann trotz Tesla, jeder vierte Brandenburger erhält nur Mindestlohn. Das ist auch ein Punkt. Also die vielen Zehntausenden Tesla-Mitarbeiter, davon sind natürlich auch viele Berliner dabei oder vielleicht auch Menschen, die aus anderen Ecken reinpendeln. Also das müssen nicht unbedingt alles Brandenburger sein. Und ich finde halt, ein ganz wichtiger Punkt ist auch so, also in manchen Orten in Brandenburg, wenn sie unterwegs sind, das Einzige, was da wächst, sind die Friedhöfe. Also es gibt sehr, sehr wenig Kinder, es gibt wenig, ja, vielleicht so ein bisschen auch so eine Zukunftshoffnung fehlt irgendwie.
Auf der anderen Seite lohnt sich ein Blick auf die Jungwähler. Die sind es nämlich, die die AfD vor allem wählen, auch heute Abend in Brandenburg. Die Älteren, die haben die SPD gewählt, die in den letzten Wochen ja erstaunlich aufgeholt hat mit ihrem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke. Wie wird sich das Wahlergebnis nun auf die Gesellschaft und auch auf die Hochschullandschaft in Brandenburg auswirken, habe ich Oliver Günther gefragt, Präsident der Universität Potsdam. Er hat vor wenigen Tagen noch ein Plädoyer für Vielfalt unterzeichnet. Gegen einen Antrag der AfD im Landtag. Guten Abend, Herr Günther.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Sie haben vermutlich die Wahlen in Brandenburg heute Abend auch verfolgt. Mit welchem Gefühl?
Selbstverständlich habe ich die verfolgt. Es war ja spannend bis zum Schluss. Aber wir wissen nun, dass die klassischen demokratischen Parteien immerhin 60% der Stimmen bekommen haben. Bleiben aber immer noch 40%, die sich für populistische Parteien entschieden haben, was uns natürlich nachdenklich macht. Gerade auch vor dem Hintergrund Fremdenfeindlichkeit, der uns natürlich auch an den Hochschulen in der Wissenschaft sehr bewegt.
Kriegen Sie das mit an den Hochschulen?
Oh, wir sind mittendrin. Natürlich kriegen wir das mit. Wir kriegen das mit, weil politische Debatten ja, wie wir sehen, zunehmend auch an den Hochschulen wieder geführt werden. Wir kriegen das mit, weil unsere Studierenden, unsere Forschenden natürlich auch mit dem Thema Diversität immer wieder konfrontiert sind und Diversität in großer Mehrheit auch wünschen, aber natürlich sehen, dass die Stimmung bei der Bevölkerung doch nicht einheitlich in diese Richtung weist.
Okay, das klingt so, als ob die Hochschule noch immer der Hort der Wissenschaftsfreiheit ist und der Hort der Andersdenkenden und sie jetzt quasi über die Leute da draußen reden. Wir wissen aber eben auch, dass gerade die jungen Menschen, also auch diejenigen, die an die Hochschulen gehen, ja auch heute Abend die AfD wieder gewählt haben. 32% der unter 25-Jährigen und 36% der unter 34-Jährigen. Also erstaunliche Zahlen, die hat man auch schon mal gehört. Aber wie zeigt sich sowas denn an der Uni in Potsdam zum Beispiel und vielleicht auch bei Ihren Kollegen in Brandenburg?
Ja, nun wissen Sie, wir haben 21.000 Studierende und wir haben 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da spiegelt sich natürlich auch die generelle politische Stimmung wider. Gleichzeitig ist die Arbeitsumgebung Hochschule, die Arbeitsumgebung Wissenschaft eben eine, in der Offenheit und der Diversität sehr viel stärker im Vordergrund steht als in manchen anderen beruflichen Kontexten. Wir als Hochschule, wir als forschende Hochschule sind darauf angewiesen, attraktiv zu sein für internationale Studierende, internationale Wissenschaftler. Und dazu gehört eben Diversität und Offenheit.
Sie haben diese Stellungnahme unterzeichnet gegen einen Entschließungsantrag der AfD-Fraktion im Landtag, der sich gegen Vielfalt als Grundprinzip der Gesellschaft wendet. Man kann natürlich sagen, wir brauchen Vielfalt. Das tun alle Menschen, die nicht die AfD wählen. Aber was ist denn jetzt zu tun?
Ich glaube, was zu tun ist, ist Überzeugungsarbeit. Wenn wir sehen, dass über 40% der Bevölkerung populistische Parteien gewählt haben, dann kann man das ja nicht einfach abtun als ein Zufall oder gar als Zeichen mangelnder Bildung, sondern das ist der Wunsch, das ist die Richtung von 40% der Bevölkerung. Und es ist ganz wichtig, jetzt in den kommenden Jahren diese 40% zu erreichen und Überzeugungsarbeit zu leisten dahingehend, dass das, was die AfD da konkret in ihrem Entschließungsantrag gefordert hat, nicht der richtige Weg ist. Weil die Vielfalt eben auch den Menschen da draußen in der Weite Brandenburgs gut tut. Das ist ein schwieriges Projekt. Aber ich denke, wir als Hochschulen sind auch in einer wichtigen Position über unsere Studierenden, über unsere Mitarbeitenden, aber auch durch Kommunikation in die Bevölkerung hinein, diese Sichtweise auch zu kommunizieren und die Menschen davon zu überzeugen, dass das, was die AfD da vorgeschlagen hat, eben nicht der richtige Weg für Brandenburg ist.
Fürchten Sie denn nach diesem Wahlausgang mit dieser erstarkten AfD, wenn gleich an zweiter Stelle und vermutlich ja auch isoliert, mehr Einflussnahme, weiteren Rechtsruck, den Sie dann auch als Wissenschaftsbetrieb zu spüren bekommen?
Naja, das ist schwierig vorauszusagen, aber ich denke, die Tatsache, dass gerade in den letzten Wochen hier nochmal ein solcher Stimmungsumschwung bewirkt werden konnte, das liegt natürlich auch stark an Dietmar Woidke ganz persönlich, aber nicht nur. Ich denke, das zeigt, dass die Menschen immer noch gegenüber Argumenten offen sind. Viele Menschen haben einfach auch Angst, was die wirtschaftliche Zukunft angeht und was diese Einwanderung für sie persönlich bedeutet. Aber ich denke, dieser Trend ist in keiner Weise unumkehrbar. Im Gegenteil ermutigt mich eigentlich die Entwicklung der letzten Wochen, dass hier über gute Argumente eben die Sachen auch wieder differenzierter gesehen werden und eben von diesen 40%, die nun für populistische Parteien gestimmt haben oder 29% AfD, viele noch einmal ins Nachdenken gebracht werden, ob diese Punkte, die die AfD gerade in ihrem Entschließungsantrag vertreten hat, der richtige Weg für Brandenburg sein kann. Ich denke, es ist nicht.
Oliver Günther, ich habe jetzt in der Vorbereitung aufs Interview nochmal nachgelesen, dass Sie ja 2019 die AfD zum Neujahrsempfang eingeladen haben. Würden Sie das heute auch nochmal machen?
Nun, diese Debatte, die wird schon seit Jahren geführt. Wir laden zu unserem Neujahrsempfang alle Abgeordneten des Landtags ein. Das führt natürlich immer zu Diskussionen, seit populistische Parteien im Landtag sind. Wir sind seit einigen Jahren schon mit dem Verfassungsschutz in engem Kontakt. Das hätten wir uns so auch nicht träumen lassen vor einigen Jahren. Aber wir sind mit dem Verfassungsschutz in engem Kontakt, um sicherzugehen, dass keine erwiesenen Extremisten eingeladen werden. Und wir wissen ja, dass einige der Abgeordneten der AfD als erwiesene Extremisten eingestuft werden. Diese Menschen laden wir nicht mehr ein. Aber es wird sich sicherlich auch im kommenden Januar wieder die Frage stellen, ob wir die politische Breite, die sich nun im Brandenburgischen Landtag abzeichnet, eben hier auch auf dem Campus willkommen heißen oder nicht. Ich halte es umgekehrt eben auch für problematisch, die Kommunikation mit diesen Parteien völlig abzubrechen. Denn wie gesagt, 40% haben die populistischen Parteien gewählt. Das kann man nicht einfach vom Tisch wischen und sagen, wir machen die Augen zu. Also der Dialog muss geführt werden auf dem Campus und auch außerhalb des Campus in der Gesellschaft.
Ja, und man fragt sich natürlich nach diesen Entwicklungen, auch die jetzt in solchen Wahlen sichtbar werden. Ist so ein Dialog im Jahr 2024 anders zu führen, als man ihn vielleicht noch vor 5 Jahren geführt hat? Also wie sprechen?
Ich denke, der Dialog verändert sich, wenn die Prozentzahlen derartige Ausmaße erreichen. Ich meine, wenn eine Partei mit 1, 2, 3% als Splitterpartei eingestuft werden kann, muss ich mich damit natürlich nicht unbedingt so intensiv auseinandersetzen wie mit einer Partei, die fast ein Drittel der Wählerschaft erreicht. Und auch wenn das keinen Spaß macht, wenn man selber ganz andere politische Standpunkte vertritt, ist es in der Tat heute wichtiger, als vielleicht noch vor 5 Jahren, sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen. Und der Dialog mit den Akteuren kann nicht tabuisiert werden, sondern der muss, denke ich, auch geführt werden, so schwierig das ist. Aber wir können mit diesen 30%, die AfD gewählt haben, die können wir nicht einfach abschreiben. Sondern man muss mit diesen Menschen reden und man muss versuchen herauszufinden, warum diese populistischen Strömungen so viel Anhängerschaft auf sich ziehen und wie man als demokratische Partei oder auch als Hochschule dagegen vorgehen kann. Reine Ausgrenzung mag zwar bequem sein, führt aber meines Erachtens nicht unbedingt zu dem Ziel, den Populismus wieder klein zu kriegen.
Herr Günther, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Wahlen sind in diesen Tagen zu einem beunruhigenden politischen Ereignis geworden. Man muss inzwischen ja sagen, mit offenem Ausgang, was das Bewahren unserer demokratischen Grundordnung betrifft. Nicht nur heute Abend in Brandenburg, vor kurzem in Sachsen und Thüringen, aber eben auch im benachbarten Ausland. In Österreich wird kommende Woche gewählt. Auch da gibt es Befürchtungen, dass der rechtsradikale FPÖ-Chef Kickl gewinnt. Vor diesem Hintergrund blicken wir jetzt zusammen mit unserem Kritiker Martin Pesel auf die heutige Uraufführung beim Steirischen Herbst. Chronik der laufenden Entgleisungen Austria Revisited von Thomas Köck. Eine Koproduktion zwischen dem Schauspielhaus Graz und dem Schauspielhaus Wien. Und diese beiden Häuser haben Köck vor einem Jahr beauftragt, seine Gedanken zum Zustand des Landes aufzuschreiben. Alles Weitere erfahren wir jetzt von Martin Pesel. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Herr Pesel, war das ein hochpolitischer Abend?
Also der Kontext eine Woche vor der Nationalratswahl ist schon mal höchst politisch. Der Text ist es auch, aber weniger tagespolitisch, als man vielleicht erwarten würde. Inhaltlich ist er viel vielfältiger geworden, sogar als die beauftragenden Häuser sich das vielleicht vorgestellt haben. So eine ein Jahre dauernde Chronik, das könnte ja auch so eine Aneinanderreihung satirischer Beobachtungen sein, satirischer Überhöhungen. Davon gibt es ja in Österreich genügend Möglichkeiten. Es beginnt auch mit einem Hinweis auf die Wahl zum SPÖ-Chef vor ungefähr einem Jahr, bei der ja aufgrund einer Vertauschung der Excel-Spalten zunächst der falsche Sieger bekannt gegeben wurde. Aber hier steckt viel mehr drin als diese peinlichen Absurditäten. Köck geht ganz weit zurück. Er stellt sich eigentlich die Frage, wie es zu diesem Jahr der Bedrohung durch Herbert Kickl kommen konnte. Er reflektiert die Lektüre zu der Zeit, als er das geschrieben hat. Er setzt sich mit Autorinnen zusammen, die über Klasse schreiben. Er greift auch sehr ungewöhnlich für ihn auf Biografisches zurück. Es kommt ganz viel Ich vor. Das kennt man bei seinen Texten eigentlich gar nicht. Da beschreibt er, wie er mit seiner Freundin in Kroatien bei deren Familie ist oder auch wie diese Familie in Deutschland versucht, sich anzupassen, was mit Akzent schwierig ist. Aber auch wie er selbst aus einer Arbeiterfamilie kommt, wie der Vater sich die Finger abgeschnitten hat als Tischler und wie er am Gymnasium Außenseiter war. Eine Lehrkraft soll den Eltern geraten haben, ihn rauszunehmen, weil mit diesen Eltern aus dieser Klasse würde er sowieso irgendwann einmal stolpern. Und dann kommen noch recht kluge politische, ökonomische, ökologische Gedanken zur FPÖ und ihren Chef Herbert Kickl, aber auch zur AfD in Deutschland, zu den Rissen in unserer Gesellschaft dazu. Das alles getragen von seiner Melancholie, seiner Sehnsucht danach, dass es eigentlich besser sein könnte.
Das hört sich eigentlich sehr, wie man heute so schön sagt, autofiktional an. Und dieser Text, der ist ja auch schon als Buch erschienen. Mhm. Wie kommt der jetzt auf die Bühne? Wie hat die Regisseurin Marie Buß diesen Text inszeniert?
Also zunächst hat sie ihn stark gestraft. Der Text ist in Tagebuchform verfasst. Man liest immer das Datum, beginnend im Juni 2023 und dann mal längere, mal kürzere Einträge. Besonders nach den Ereignissen vom 7. Oktober wird es dann immer schütterer und irgendwann dann ganz utopisch eine Zukunft darstellend und auch immer vager werdend. Und Marie Buß hat sich die besten Stellen, die pointiertesten Stellen aus diesem Buch herausgenommen, sich aber einigermaßen an die Chronologie gehalten. Das Datum wird immer dazu gesagt, oft auch von der Musikerin Lila Zoe Kraus, die den Abend mit einem sehr kraftvollen, dreuenden Soundtrack unterlegt. Das Ganze wird gesprochen von 6 SpielerInnen, 3 aus dem Schauspielhaus Wien, 3 aus dem Schauspielhaus Graz, die anfangs in so roten Trainingsanzügen in den österreichischen Nationalfarben sich in so einem fahrbaren, transparenten Würfel befinden. Der wird viel herumgeschoben, verdeckt, irgendwann wird er dann ganz abgebaut, dieser Würfel. Und die sind alle sehr gleichberechtigt im Umgang mit dem Text, sind auch als starkes Ensemble wirklich alle gleich gut, sprechen teils durcheinander, teils chorisch, teils bekommen sie ihre intensivierenden Solo-Momente. Und von den Chorstellen haben wir uns eine als Beispiel ausgesucht.
Und ich habe, während wir uns dann zum Abschied ausgemacht haben, dass wir bald telefonieren würden, gehofft, dass wir vielleicht schon morgen telefonieren könnten. Wie wäre das? Und am Abend gleich wieder ins Kino gehen könnten. Und du hast gesagt, nächste Woche. Und das klingt immer nach einem Vierteljahrhundert. Im Voraus. Was machen wir denn mit all dieser Zeit, in der wir alleine sind? In dieser Welt, die so gestaltet wurde, dass die Ebenen getrennt werden.
Und ich will einen Kaffee. Und draußen sitzen und Billigtabak und wild diskutieren und nachdenken und zusammen.
Zusammen einen Strukturwandel vollziehen, der Ökologie und Klasse zusammendenkt und letztlich eben die Spaltung wieder auflebt.
Also obwohl hier kein einziger Dialog in dem Text vorkommt, ist es ein sehr abwechslungsreicher Abend geworden, weil die Regisseurin immer wieder kleine Situationen baut für die Spielenden. Da gibt es mal ein Gendersternchen, das sich darüber empört, dass es von der niederösterreichischen Landesregierung verboten worden ist. Ja, auch wir haben unseren Gendererlass. Oder die Spielenden mimen ein starkes Zittern und Jucken. Man spürt körperliche Momente des Unwohlseins. Man erlebt den schreibenden Thomas Köck vor seinem Computer oder er zerreißt Papier. Es ist ein sehr bewegungsreicher und spielerisch, handwerklich makelloser Abend, der einen mit seiner Wucht an komplexen Gedanken geradezu erschlägt.
Gibt's auch ein Aber, Herr Pesel?
Diese Wucht ist mir, das ist vielleicht ein bisschen das Aber. Also ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht ein paar mehr dieser komplexen Gedanken rausgelassen hätte und dafür die anderen sich mehr hätte entfalten lassen. Das täte dann wahrscheinlich auch der Rezeption des Abends gut. Ja, ansonsten bin ich sehr zufrieden.
Chronik der laufenden Entgleisungen, Austria Revisited, beim Steirischen Herbst heute Abend uraufgeführt, Martin Pesel. Kurz noch mal ein Blick auf den Eröffnungsabend vorgestern mit Monika Gintersdorfers La Fleur. War das ein würdiger, ein angemessener Abend zur Eröffnung des Steirischen Herbsts?
Ja, durchaus. La Fleur hat sich diesmal mit der Operette beschäftigt. Das ist ja eine Truppe, die aus sich der Showbiz-Szene der Elfenbeinküste teilweise zusammensetzt. Da kommen die PerformerInnen her. Und die haben besonders Emmerich Kallmann, den Komponisten der Czardasch-Fürstin, sich angeschaut und hatten da aus ihrer postkolonialen Perspektive so manches dazu zu sagen. Es war ein sehr launiger Abend, der ebenso auch wie dieser heutige das Motiv Horror Patriae, das der Steirische Herbst dieses Jahr ausgegeben hat, wirklich sehr gut darstellt. Der Schrecken des Vaterlandes, das Grauen der Heimat. Das ist natürlich in einer Zeit, wo uns Wahlen bevorstehen, auch hier in der Steiermark übrigens, wird es dieses Jahr noch eine Landtagswahl geben. Ein würdiges Thema und das ist sehr konsequent in den Performance-Aufträgen und auch in einer Ausstellung hier hat Niederschlag gefunden.
Das hört sich doch sehr vielversprechend an für die nächsten Tage. Erste Eindrücke vom Festival Steirischer Herbst in Graz von unserem Kritiker Martin Pesel. Vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Rosamunde Pilcher, große Gefühle vor traumhafter Kulisse, so bewirbt das ZDF bis heute die Liebesfilme der Bestseller-Autorin. Die Kulisse bilden die rollenden Hügel Cornwalls, noble Herrenhäuser und immer geht es um Liebe, um Intrigen, Landlords und noble Herrenhäuser. 60 Millionen Bücher verkaufte Rosamunde Pilcher, vom Feuilleton wurde sie natürlich nie ernst genommen, es sei denn, man erlaubte sich eine Abhandlung über sowas wie Kitsch und Romantik. Was bleibt? Millionen Menschen stehen da drauf, auch 5 Jahre nach Pilchers Tod. Heute wäre sie 100 Jahre alt geworden. Aus London, Franziska Hoppen.
Türkisfarbenes Meer, raue Felsen, die malerische Küste Cornwalls. So fangen fast alle Verfilmungen der Rosamunde Pilcher-Romane an. Darin geht es um Liebe, um Herzschmerz und um Leidenschaft, in die die schönen Charaktere hoffnungslos verstrickt sind. Charaktere, die meist in Herrenhäusern leben und Cabriolets fahren. Ein Leben fernab der Realität der meisten Briten. Ich würde zustimmen, dass es um eine Flucht vor der Wirklichkeit geht. Wir haben eben nicht alle angenehme Leben oder Jobs. Vor allem Frauen führen oft ein Schattendasein zu Hause mit den Kindern. Es ist doch nett, in eine andere Welt, in ein anderes Leben entführt zu werden. Das Leben der anderen ist doch immer faszinierend. Sie habe einfach die Art von Büchern geschrieben, die sie selbst gerne habe lesen wollen, sagte Rosamunde Pilcher in einem BBC-Interview. Und ihre Leidenschaft für Romanzen habe schon früh begonnen. Ihre erste Kurzgeschichte verkaufte sie mit gerade einmal 18 Jahren.
I sent it back to my father and about 2 days later I got a cable from him saying Johnson has bought story 15 guineas.
Sie habe die Geschichte ihrem Vater zum Lesen geschickt, der sie gleich für ein paar Groschen verkauft habe. Insgesamt fast 30 Romane schrieb Pilcher, die fast alle in Cornwall spielen, wo die Autorin geboren wurde. Ihren Durchbruch erlebte sie jedoch relativ spät. Mit 63 Jahren veröffentlichte sie die Familiensaga The Shell Seeker, zu Deutsch die Muschelsucher, die zum internationalen Bestseller wurde. Besondere Aufmerksamkeit erregten Pilchers Bücher jedoch weniger in ihrem Heimatland als in Deutschland. Tatsächlich besuchen jedes Jahr so viele deutsche Touristen Cornwall, dass die BBC schon ganze Fernsehbeiträge über das Phänomen drehte.
The films are all made in German, by Germans, for Germans. But about Cornwall.
50 Millionen Pfund hätten die Pilcher-Touristen schon in die kornischen Kassen gespült, berichtete dieser Reporter 2017. Er schaute auch bei einer Bed-and-Breakfast-Besitzerin vorbei, die regelmäßig ausgebucht war mit deutschen Übernachtungsgästen.
What would your message be to Rosamund Pilcher herself then?
Thank you, thank you, thank you.
Sie habe nur eine Botschaft an Schriftstellerin Pilcher. Danke. Kein Wunder also, dass Pilcher zu den vielen Preisen, die sie für ihre Arbeit gewonnen hat, auch den britischen Tourismus Award zählen kann. Sie selbst lebte übrigens gar nicht in Cornwall, sondern am anderen Ende der Insel in Schottland. Und dort, anders als ihre Charaktere, auch nicht besonders extravagant.
You would see that I had some very old-fashioned wallpaper and that most of it was running with water where the children had overflown the bath, you know. So that would tell you that I didn't really care too much about marks on the wallpaper.
Sie habe ziemlich altbackene Tapeten zu Hause mit Flecken, die ihre 4 Kinder gemacht hätten. Und auch sonst mochte Pilcher es eher bescheiden. Zum Schreiben brauche sie nur eine nackte Wand vor sich und ein Fenster.
I need this nice blank wall in front of me. And I need that nice window that I can look out of if I want to.
Ihre Romane am Computer abzutippen verweigerte Pilcher und nutzte bis zuletzt die alte Schreibmaschine. Auf die Frage, ob sie in ihren schillernden Geschichten nicht das Leben der kornischen Frauen romantisiere, antwortete Pilcher:
Oh, I think totally an ideal. I've never had any sort of leisure at all in all my life.
Natürlich sei das alles ein Ideal. Sie habe nie Freizeit gehabt. Den Eskapismus brauchte aber offensichtlich nicht nur Pilcher. Der Verkauf ihrer Liebesromane machte sie zu Lebzeiten zu einer der am besten verdienenden Frauen Großbritanniens.
Franziska Hoppen über Rosamunde Pilcher, die heute vor 100 Jahren geboren wurde.
Im Literaturarchiv in Marbach am Neckar hat die Autorin Barbara Honigmann den Friedrich-Schiller-Preis erhalten. Der bedeutendste Literaturpreis des Landes Baden-Württembergs zählt zu den wichtigsten Literaturpreisen in Deutschland. Honigmann beschreibt in ihren Büchern oft ihre eigene deutsch-jüdische Biografie. Die Anfänge der Auseinandersetzung damit beschrieb die Literaturwissenschaftlerin Bettina Spörri in ihrer Laudatio.
Den Zustand der völligen Unbehaustheit kann die Autorin zwar durch die Geschichte vergangener Generationen mildern, und den Wegzug aus Deutschland aus der DDR 1984 nach Frankreich erlebt sie als Befreiung, gerade auch um zu schreiben und Schriftstellerin zu werden. Das Schreiben und das Judentum sind in dem anderen Land in das Zentrum ihres Lebens gerückt.
Die Literaturwissenschaftlerin Bettina Spörri. Der Friedrich-Schiller-Preis wird alle 2 Jahre an deutschsprachige Literatinnen und Literaten verliehen. Mit einem neu gestalteten Wanderweg zwischen Ragun und Schirau im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird an den aus der Gegend stammenden Barockdichter Philipp von Zesen erinnert. Worterfindungen, die auf ihn zurückgehen und die im 17. Jahrhundert gebräuchliche lateinische Begriffe ablösten, wurden entlang des Wegs als begehbares Wörterbuch aufgestellt, wie die evangelische Kirche Anhalts mitteilte. Dazu zählten Leidenschaft für Passion oder Anschrift für Adresse. Der neu gestaltete Zesenweg wird am Sonntag, den 29. September, mit einem Gottesdienst zum Erntedankfest und einem Spaziergang eingeweiht. Mitte der 80er Jahre schrieb der Sänger und Komponist Udo Jürgens das Lied »Als ich fortging« und nahm eine Demo-Version auf. Der Song entstand für das Album »Treibjagd«, passte aber am Ende nicht ins Konzept und wurde nicht veröffentlicht. Bei Arbeiten im Archiv eines Plattenlabels wurde die Ballade kürzlich wiederentdeckt. Der Schlagzeuger und Produzent Kurt Kress extrahierte dann Jürgens Gesang aus dem Demoband und versah das Lied mit Klavierstimme und Streichern. Am Freitag wurde der Song veröffentlicht. Seitdem wurde das in Schwarz-Weiß gedrehte Video dazu bis Sonntagmittag auf YouTube um die 250.000 Mal aufgerufen. Als ich fortging, ist auch Bonustrack des Albums Udo 90, das am 27. September erscheint, 3 Tage vor dem 90. Geburtstag des Sängers. Udo Jürgens starb 2014.
Wir schauen nach Hamburg, wo die Regisseurin Karin Bayer Bertolt Brechts Herr Puntila und sein Knecht Matti am Schauspielhaus inszeniert hat, also dort, wo sie auch Intendantin ist, ein Stück über einen trinkenden Gutsbesitzer und ein Porträt über eine Gesellschaft, die sich moralisch wie ökonomisch verschuldet hat. Da stehen große Schauspieler auf der Bühne, Joachim Meyerhoff, Josef Ostendorf und Christoph van Boven und noch viel mehr. Allein deshalb ein vielversprechender Abend. Katrin Ullmann war für Fazit bei der Premiere zunächst mal zur Puntila-Geschichte. Katrin Ullmann, was hat es denn mit diesem trinkenden Gutsbesitzer auf sich?
Ja, der Titel ist Programm. Dieser finnische Gutsbesitzer ist ziemlich unberechenbar. Er ist nüchtern ein totaler Ausbeuter und betrunken ein absoluter Menschenfreund. Im Rausch verlobt er sich dann gleich mit mehreren Arbeiterinnen und philosophiert eben mit seinem Chauffeur Matti, also seinem Knecht und Chauffeur Matti, über das Leben. Doch es kommt eben immer der nächste Morgen, der Kater, die Ernüchterung. Und dann hat er eben alles Gesagte vergessen. Es regiert das Kapital und die Herrschsucht. Sein Knecht aber wiederum lässt sich da gar nicht beeindrucken und widersteht diesen ganzen Verbrüderungsversuchen. Und das Stück lebt tatsächlich sehr von diesen sehr, sehr schönen und pointierten Dialogen zwischen Puntila und Matti. Dazu können wir ja mal einen kleinen Ausschnitt hören mit eben Joachim Meyerhoff als Puntila und Christoph van Boven als Matti.
Es kommt über mich mindestens einmal im Quartal und da wache ich plötzlich morgens auf und bin sternhagelnüchtern. Was sagst du dazu?
Ja, bekommen Sie diese Anfälle von Nüchternheit regelmäßig?
Ja, regelmäßig, weißt du, die ganze andere Zeit bin ich vollkommen normal. So wie du mich jetzt siehst, ich bin Herr meiner Sinne. Und dann, zack, da kommt der Anfall. Weißt du, es fängt meistens damit an, dass mit meinen Augen irgendwas nicht stimmt. Weißt du, anstatt von 2 Gläsern sehe ich dann plötzlich nur noch 1.
Das sind Sie also halb blind.
Ja, wie gesagt, Joachim Meyerhoff, einer von vielen berühmten, beliebten Schauspielern bei dieser Inszenierung, bei dieser Premiere in Hamburg von Herrn Puntila und dem Knecht Matti. Das Stück ist ja als Komödie angelegt, das hat Brecht im Prolog schon gesagt. Da heißt es, geehrtes Publikum, die Zeit ist trist, klug, wer besorgt und dumm, wer sorglos ist, doch ist nicht überm Berg, wer nicht mehr lacht, drum haben wir ein komisches Spiel gemacht, Katrin Ullmann. Gibt sich Karin Bayer als Regisseurin diesem komischen Spiel hin?
Nur teilweise. Sie inszeniert den Abend, würde ich sagen, mit sehr, sehr zurückhaltender Komik. Es ist eher so ein nachdenkliches Spiel auf einer fast leeren, ja, mit Partyresten zugemüllten Bühne von Johannes Schütz. Da steht nur ein Wohnwagen, ein Haus geleckt, also sozusagen nur das Gerüst eines Hauses, ein paar Tische und Stühle und natürlich einige Flaschen Alkohol. Und auf der Bühnenrückwand sind fast den ganzen Abend über sehr stimmungsvolle und aber auch sehr schwermütige Videos von Severin Renke zu sehen. Also dunkle Wolken ziehen da vorbei, aufsteigende Vogelschwärme. Das ist sehr düster, sehr dräunend. Und dazu tun natürlich die zwei Live-Musiker Wietko Kuczak und Jakob Neubauer mit Klarinette und Akkordeon ihr Übriges. Also es hat oftmals eher die Stimmung von so einem Karus-Mäcki-Film. Daran musste ich eher mal denken. Also wirklich eine schenkelklopfende Komödie.
Mhm. Diese Figur des Gutshofbesitzers Puntila beherrscht das Stück ja sehr stark. Bekommt Joachim Meyerhoff in der Rolle den Raum oder nimmt er ihn sich?
Beides. Ich meine, Joachim Meyerhoff wäre nicht Joachim Meyerhoff, wenn er das nicht schaffen würde. Und er hat wirklich ein sehr komisches Talent, hat aber auch gleichzeitig sowas Unberechenbares, Gefährliches, Polterndes. Man wundert sich eigentlich ein bisschen, dass er diese Rolle des Puntila nicht schon viel eher gespielt hat. Er ist wirklich eine Paradebesetzung. Und Brecht hat ja den damaligen Uraufführungsspieler Leonhard Steckel so beschrieben, mit der Wucht eines Tanks und der Empfindlichkeit einer Mimose. Und ich würde sagen, das passt auch auf Meyerhoff. Er ist komisch, er ist raumgreifend, er ist aber auch sehr verletzlich und sensibel. Das kann er alles sehr, sehr überzeugend spielen. Aber ich muss ehrlich sagen, er teilt sich den Bühnenraum auch mit Christoph van Boven als Matti. Die sind wirklich ein großartiges Paar, allein weil sie körperlich sehr ungleich sind. Christoph van Boven ist ja eher klein und drahtig und erreicht Meyerhoff vielleicht gerade mal an die Schulter. Und manchmal erinnern mich die beiden, wenn sie so balgen, spielen, ja, sich streiten, eher so an Wladimir und Estragon, die aneinander festhängen. Also die aufgrund der äußeren Bedingungen nicht mit, aber auch nicht ohne einander können. Also wie so, ja, zwei Brüder, die nicht voneinander lassen können.
Brecht bleibt sich da mit seiner Thematik des Klassenkampfs im Text treu. Manchmal nervt es ja auch, so holzschnittartig das dann sein kann. Kann Karin Bayer da dran vorbeisteuern oder was macht sie, damit das nicht passiert?
Sie erzählt den Abend wirklich sehr, sehr psychologisch. Und zumindest im ersten Teil, von dem ich sehr, sehr angetan war, ist es, würde ich sagen, eher eine Inszenierung über die Einsamkeit und die Vereinzelung der Menschen. Diese melancholische Stimmung, die ich vorhin schon beschrieben habe, die kommt da sehr zum Tragen. Also es geht eher um die Verhältnisse der Menschen und der Menschheit. Das ist wirklich sehr fein gearbeitet und ist gar nicht so sehr in diesem Klassenkampfmoment gefangen, würde ich sagen. Es wird dann im zweiten Teil sehr, sehr auserzählt. Dann kommt eben die Hochzeit von der Tochter des Gutsbesitzers von Eva, die eben gespielt ist von Lilith Stangenberg. Das wird alles sehr ausführlich erzählt. Und dann geht es im Grunde nur noch darum, ob jetzt Puntila von seiner Alkoholsucht wegkommt oder nicht. Das verliert dann so ein bisschen den Fokus. Und vorher fand ich, wie gesagt, diese Stimmung sehr, sehr nah an der Einsamkeit dieser Menschen, die da auf der Bühne zu sehen sind.
Also wenn ich das richtig raushöre, ein Abend, der ein bisschen kürzer hätte sein können?
Ja, der hätte gerne ein bisschen kürzer sein können, das finde ich schon. Aber der wirklich auch sehr viele tolle Bilder schafft und Stimmungen. Also am Ende bleibt er so ein bisschen sehr vage und offen in seiner Schlussaussage, da kann ich Ihnen gar nichts zu sagen, aber er war schauspielerisch natürlich enorm beeindruckend.
Herr Puntila und sein Knecht Matti, inszeniert am Hamburger Schauspielhaus von Karin Bayer mit Starbesetzung und für uns berichtete Katrin Ullmann. Vielen Dank.
Gerne.
Der 1928 geborene Elliot Erwitt war ein berühmter Street-Photographer. Seine Schwarz-Weiß-Fotos sind auch wegen des Humors total beliebt. Er hatte eine besondere Schwäche für Hunde, viele Hundebücher veröffentlicht. Er war aber auch in Karlsruhe, was weniger bekannt ist. Die städtische Galerie dort zeigt nun über 180 Arbeitsabzüge aus den 1950er, 60er Jahren. Und Marie-Dominique Wetzel war dort.
Lässig lehnt ein junger Soldat in Uniform der US-Armee an einer Häuserwand. Links und rechts von ihm, hübsch aufgereiht, einige lachende kleine Mädchen. Über ihnen steht an der Wand in deutscher Frakturschrift Frauen. Diese Fotografie entdeckte die Leiterin der Städtischen Galerie Karlsruhe, Stefanie Patrono, vor 3 Jahren zufällig in der Wohnung einer Karlsruher Kunstsammlerin.
Und bei näherer Betrachtung habe ich festgestellt, da steht ja Elliot Erwitt drauf und Frauen steht da noch auf Deutsch und wie passt das zusammen? Und dann habe ich erfahren, dass Elliot Erwitt in der Tat eine kurze Zeitspanne 1951 mit der US Army hier in Deutschland stationiert war und das in Karlsruhe. Und das fand ich so eine tolle Information, dass daraus eine ganze Ausstellung geworden ist.
Kurz darauf meldete sich ein weiterer Sammler, der gerne Fotografien von Elliot Erwitt verkaufen wollte, die dieser während seiner Stationierung in Karlsruhe aufgenommen hatte. Und so ist die Städtische Galerie Karlsruhe nun stolze Besitzerin zweier Aufnahmen des berühmten Magnum-Fotografen und kann diese Werke erstmals der Öffentlichkeit zeigen. In Karlsruhe bestand Erwitts Hauptaufgabe als Fotograf der US-Armee darin, Passfotos von seinen Kameraden zu erstellen. Und weil das den damals 23-Jährigen langweilte, hielt sich Elliot Erwitt selbst einen Rahmen vors Gesicht und schrieb mit den üblichen Steckbuchstaben Jesus unter sein Konterfei. Bei der Recherche im Magnum-Archiv und Erwitts Nachlass fanden sich dann auch noch ein paar Kontaktabzüge aus seiner Karlsruher Zeit. Immer wieder sind in der Ausstellung Kontaktbögen zu sehen, also alle Aufnahmen eines Films in Kleinformat, die interessante Einblicke in seine Arbeitsweise geben, erklärt Kuratorin Lil Helle-Thomas.
Man merkt diesen Kontaktabzügen an, dass es eine Annäherung an ein Motiv gibt, bis er die perfekte Perspektive, den perfekten Ausschnitt findet. Es ist eine Mischung aus Schnappschuss und doch ein sich professionelles Annähern an das Motiv.
Davon zeugen vor allem seine Fotos von Straßenszenen, die er in aller Welt gemacht hat. Elliot Erwitt war der klassische Vertreter eines Magnum-Fotografen, der Bildagentur, deren Präsident er für einige Jahre war. Erwitt reiste durch die Welt, flanierte durch Straßen, seine Kamera immer dabei. Ob in den USA, Europa oder Lateinamerika, aber vor allem in seiner Lieblingsstadt New York, in der er das Nachtleben mit seinen Licht- und Schattenseiten zeigt, Kinder auf der Straße und die Skurrilitäten dieser Weltstadt. Die Städtische Galerie Karlsruhe präsentiert vor allem Vintages, also Originalabzüge im Kleinformat, die ansonsten selten zu sehen sind, sagt die Museumsleiterin Stefanie Patrono.
Das sind nicht seine Ikonen, die überall auf der Welt touren. Das sind sehr intime, kleine Aufnahmen. Das sind seine Arbeitsabzüge, die er selbst von Hand abgezogen hat, die er selbst verwendet hat, um in seinem Atelier, in seinem Studio seine Bücher zusammenzubauen, Ausstellungen zu konzipieren.
Im Mittelpunkt all der gezeigten Aufnahmen steht fast immer der Mensch oder auch sein liebster Begleiter und das erklärte Lieblingsmotiv von Elliot Erwitt, der Hund. Um die Vierbeiner richtig in Szene zu setzen, hat sich der Fotograf manchmal sogar hingelegt, um auf ihre Augenhöhe zu kommen. So wie bei dem berühmten Foto von einem Chihuahua im Mäntelchen, der neben den Beinen seines Frauchens steht. Dass der Hund so erschreckt in die Kamera schaut, kann daran liegen, dass Erwitt bei seinen Straßenaufnahmen gerne einen Trick verwendete.
Um die Aufmerksamkeit auf die Kamera zu lenken, hatte er den Trick, dass er in der Hosentasche gerne eine Hupe versteckt hat.
Marie-Dominique Wetzel über Vintage, eine Ausstellung mit selten gezeigten Fotografien von Elliot Erwitt in Karlsruhe bis zum 26. Januar zu sehen. Arno Orzesek, der hat die Feuilletons von morgen Montag, den 23. September gelesen.
Alle reden über Migration, auch Hein de Haas. Doch der niederländische Migrationsforscher tut es anders als die meisten. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung betont de Haas etwa, dass strengere Grenzkontrollen die Zahl der im Land befindlichen Immigranten sogar steigern können. Und warum? Solange die Grenzen offen sind, so de Haas, pendeln viele Migranten zwischen ihren Herkunfts- und ihren Zielländern. Sie bleiben dagegen im Einwanderungsland, wenn sie fürchten müssen, nicht wieder zurückkommen zu dürfen. Einwanderungsbeschränkungen provozieren daher eine dauerhafte Ansiedlung, was wiederum dazu führt, dass sie ihre Verwandten nachholen. Thomas Steinfeld, der das Interview für die SZ führt, hakt nicht nach, ob Grenzkontrollen wie aktuell an Deutschlands Grenzen zumindest Einfluss auf die Zahl der Neuankömmlinge haben. Dafür kommt er auf die verbreitete Annahme zu sprechen, man müsse arme Länder unterstützen, damit die Menschen dort bleiben, statt loszuziehen. De Haas hält das für einen Fehlschluss. Tatsächlich nimmt die Auswanderung zu, wenn arme Länder wohlhabender werden. Das liegt zum Teil daran, dass Migration erhebliche Ressourcen erfordert, zum Teil daran, dass Faktoren wie Schulbildung und Zugang zu Informationen die Lebensziele der Menschen verändern und sie weg von traditionellen agrarischen Lebensweisen führen. Die sinnvollste Form der Entwicklungshilfe wird im Übrigen von den Migranten selbst betrieben. Sie schicken einen Teil ihres Einkommens nach Hause und von diesen Geldern werden Häuser gebaut, Geschäfte gegründet oder Ausbildungen bezahlt, ohne Agenturen, die Geld kosten und weitgehend ohne Korruption. So der Migrationsforscher Heindi Haas unter der Überschrift »Es sind nicht die Ärmsten, die nach Europa kommen«. Ein noch größeres Thema als die Migration, nur gerade nicht so angesagt, ist der Klimawandel, der auch die Frage aufwirft, wie stark darf persönliche Freiheit zugunsten des Klimaschutzes eingeschränkt werden? In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fordert Anders Levermann, der die Abteilung Komplexitätsforschung am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung leitet, dass der Staat im endlosen Raum der Möglichkeiten auf einem endlichen Planeten bestimmten Auswüchsen wirtschaftlichen Wachstums Grenzen setzen müsse. Ich bin davon überzeugt, dass die Marktwirtschaft einen essentiellen Antrieb für unsere Gesellschaft liefert. Es muss uns aber klar sein, dass wir es mit Selbstverstärkungsprozessen zu tun haben. Wenn mehr zu mehr Wachstum führt, wie bei Explosionen und Infektionen, dann zerstört die Dynamik das System, wenn sie nicht begrenzt wird. Firmen wie Google und Amazon zerstören den Wettbewerb des Marktes. Die Freiheit Einzelner schränkt die vieler dramatisch ein. Weil dann Einzelpersonen wie Elon Musk über den Krieg in der Ukraine entscheiden können, indem sie auswählen, welcher Seite sie ihre Satelliten zur Verfügung stellen, und Wahlen entscheiden, weil sie Medienplattformen wie X und Fernsehsender wie Fox News kontrollieren. Anders Levermann in der FAZ über Elon Musk und andere Feinde der Freiheit. Krisen hier, Krisen dort, hatte womöglich Martin Heidegger recht, als er sagte, nur noch ein Gott kann uns retten? Dazu müsste man natürlich wissen, was Heidegger mit seiner berühmten Sentenz eigentlich gemeint hat. Und eben das erklärt in der Tageszeitung Die Welt Olivia Mitscherlich-Schönherr, die in München philosophische Anthropologie lehrt. Wenn Heidegger angesichts von gesellschaftlichen Krisen auf die Rettung durch einen Gott hofft, verschreibt er sich keinen einfachen Antworten mehr. Der in philosophische Schuld verstrickte Philosoph setzt an die Stelle der völkischen Anti-Aufklärung keine religiös-fundamentalistische Anti-Aufklärung. Heidegger geht es vielmehr um ein spirituelles Sich-Öffnen. Zu denken wäre an das ganze Spektrum mystischer Praktiken von christlicher Anbetung und Kontemplation bis zu fernöstlichen Praktiken wie Zen-Meditation oder Yoga. Dabei kann die Anwesenheit oder Abwesenheit Gottes erfahren werden, wie Heidegger betont. Die Rettung, die spirituelle Praktiken gewähren, findet der Philosoph in ihren Freiheitspotenzialen. Leider sind wir nicht kundig in spirituellen Dingen, doch wenn man den multiplen Krisen der Zivilisation auch mit mystischen Praktiken beikommen könnte, hätten wir nichts dagegen. Ob mit Zen-Meditation oder ohne, wir wünschen Ihnen eine angenehme Woche.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek. Und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.